Hallo und herzlich willkommen zu Inside Our Minds Bildungspsychologie. Heute geht es um die zweite Studie, die den Titel trägt Motivationsförderlicher Unterricht oder im Original What Makes Lessons Interesting von Zai, Kunter, Lütke, Trautwein, Ryan und wer noch so mit dabei war. Das waren aber die Autorinnen und Autoren, die mir bekannt sind. Aber nicht nur mir, sondern auch Sarah. Hi Sarah.
Hallo.
Hallo, und das war also jetzt der Titel und du darfst gleich mal anfangen mit dem theoretischen Hintergrund zur Studie.
Ja, da kann man direkt auch den Titel der Studie ganz gut heranziehen. Was macht Unterricht interessant? Und da geht es dann jeweils um situative und individuelle Faktoren bei drei Schulfächern. Genau, da haben wir dann sozusagen drei Konstrukte, die übergreifend relevant sind. Das ist einmal halt die Interessenerfahrung, die hier als abhängige Variable später gemessen wird. Dann haben wir die Person und die Lernsituation, die als bedingende Faktoren in diesem Konstrukt, sozusagen in diesem übergreifenden Konstrukt, weiter erläutert werden. Zum ersten Punkt der Interessenerfahrung, also der abhängigen Variable, dem, was gemessen werden soll. Diese beinhaltet wiederum zwei Komponenten, und zwar einmal eine affektive Komponente, nämlich die positive Emotion, und einmal eine kognitive Komponente, das ist die Konzentration. Da gehen wir später auch nochmal genauer darauf ein. Dann wird hier abgegrenzt Interessenerfahrung versus situationales Interesse. Die Interessenerfahrung beinhaltet als neutraler Begriff auch personale Einflüsse. Das tut das situationale Interesse eben nicht. Deswegen ist hier eben auch dieser Begriff gewählt worden, weil dort dann eben das Individuelle mit inbegriffen ist. Dann die personalen Einflüsse. Da gibt es drei Bestandteile. Einmal das Geschlecht, dann das Vorwissen und das individuelle Interesse, wobei Interesse hier als eher überdauernd, also als Trait betrachtet wird. Das wiederum dann begleitet werden soll von positiven Emotionen wie Wertschätzung oder einer epistemischen Orientierung. Das heißt, dass man einfach von sich aus dieses Thema weiter verfolgt und mehr darüber herausfinden möchte. Dann haben wir als letztes Konstrukt die Lernsituation. Da gibt es drei Unterpunkte. Einmal das autonomieunterstützende Klima, dann das kontrollierende Verhalten der Lehrkräfte und die kognitive Autonomieunterstützung, die auch wiederum von der Lehrkraft ausgeht. Das heißt, hier gab es ein Beispiel. Unsere Lehrkraft stellt die Beziehung zwischen den behandelten Themen heraus. Das wäre ein Item, was das jetzt ganz gut abbilden würde. Genau. Und dann hast du dazu noch was zu ergänzen?
Nee, da war, glaube ich, alles dabei. Dann würde ich auch gleich weitermachen mit den Forschungsfragen und den Hypothesen. Da gab es nämlich drei zentrale Forschungsfragen, beziehungsweise ja drei zentrale Facetten, Aspekte, wenn man so möchte. Wir beginnen mal mit dem ersten, nämlich dem Ausmaß der intraindividuellen Variation in der Interessenerfahrung. Das heißt, maßgeblich ist hier das Wort intraindividuell. Man schaut sich also eine Schülerin oder einen Schüler an und schaut dann eben, okay, wie sieht es aus mit der Variation der Interessenerfahrung? Und da ergeben sich dann eben zwei Extremfälle, also zwei Pole, wenn man so möchte, die das vielleicht noch ein bisschen begreifbarer machen. Und zwar, ob die Interessenerfahrung dann eben quasi in Extremfällen abhängig vom Vorwissen, vom individuellen Interesse, vielleicht aber auch vom Geschlecht ist. Das wäre dann ja die Person oder eben die Variablen, welche die Person betreffen. Oder ist es dann eben doch das gerade besagte autonomieunterstützende Klima, vielleicht das kontrollierende Verhalten oder die kognitive Autonomieunterstützung. Das wäre dann ja der Extremfall 2. Dann würde die Interessenserfahrung im Extremfall eben von der Lernsituation abhängen. Also erstens, wie gesagt, Ausmaß der intraindividuellen Variation. Dann haben wir als zweites den Einfluss von Merkmalen der Lernsituation, verbunden mit der Frage, ob das Interesseerleben höher ist in den Unterrichtsstunden, in denen die SchülerInnen das Klima Autonomie unterstützen, der und die Lehrkraft als weniger kontrollierend und kognitiv autonomieunterstützender wahrnehmen. Und verbunden auch noch die Frage, ob das eben für alle SchülerInnen so der Fall ist. Das war die explorative Frage. Also eigentlich ganz intuitiv, wenn man sich so überlegt, autonomieunterstützendes Klima, auch kognitiv autonomieunterstützend, das klingt ja schon positiv. Und da natürlich die irgendwie logische Hypothese, könnte es denn sein, dass das Interesse erleben dann auch höher ist in den Unterrichtsstunden, in denen das Klima eben derart gewesen ist und gleichzeitig eben auch weniger kontrollierend. Denn klar kann man sich vorstellen, ein Klima, das weniger kontrollierend ist, das könnte man schon als positiv irgendwie wahrnehmen. So viel jedenfalls zu der Lernsituation und dann eben als drittes Einfluss von Merkmalen der Person. Das haben wir ja gerade schon bei der intraindividuellen Variation gehört. Da gibt es eben das Geschlecht als möglicher Faktor, das individuelle Interesse, das wurde im Pretest erfasst und eben das Vorwissen in Form der Note. Also SchülerInnen sollten in den Fächern ein höheres Interesse erleben, aufweisen, für das sie ein höheres individuelles Interesse haben. So die Hypothese oder die Hypothesen. Wenn wir zur Methode übergehen, kurz und kompakt, das waren 261 GymnasiastInnen aus 9 Klassen der Jahrgangsstufe 7. Wie gesagt, es gab dann Pretests und eine Tagebuchstudie, die über 3 Wochen sich erstreckte, mit einer Befragung am Ende der jeweiligen Stunden. Genau das eigentlich soweit. Es gab Befragungen eben dann in den Fächern Mathe, Deutsch und in einer zweiten Fremdsprache. Genau das eigentlich zu Stichprobe und Design, zu den Instrumenten. Es gab eben die Interessenerfahrung, das war ja die AV, wie wir schon gehört haben, mit 5 Items. Da gab es eben den Unterschied zwischen der gefühlsbezogenen Interessenerfahrung, also sowas wie ich mochte das Thema, und wir hatten aber auch eine wertbezogene Valenz. Sowas wie es war mir wichtig, dass ich den Stoff vollständig verstehe. Dann hatten wir, und das war dann die UV ja, die Merkmale des Unterrichts, je 4 bis 6 Items. Das waren diese 3 erwähnten Klimata, wenn man so will. Also das autonomieunterstützende Klima, die kognitive Autonomieunterstützung und eben das kontrollierende Verhalten. Das waren ja diese 3 Faktoren. Dann das individuelle Interesse mit 7 Items und eben diese Zeugnisnoten. Da wurde ja das Vorwissen über operationalisiert. Genau, das eigentlich so zu den Instrumenten. Wie gesagt, wie genau das jetzt erfasst wurde, mit welchen Skalen und so weiter, soll jetzt hier keine Bewandtnis haben, aber das so glaube ich, ja, so als Wichtigstes. Und dann würden wir jetzt auch mit einem kleinen Methodenexkurs, glaube ich, weitermachen.
Ja, genau. Und zwar zu den hierarchischen Daten. Das haben wir weder in Statistik noch in Modul 6a irgendwie behandelt. Obwohl doch, ich glaube, in 6a wurde es kurz angeschnitten mit den genesteten Daten, aber jetzt auch nicht in der Ausführlichkeit, wie es hier in der Studie jetzt passiert ist. Genau. Und zwar ist es hier so, dass es verschiedene Levels gibt, auf denen Daten erhoben und getestet werden. Und zwar wird einmal innerhalb der SchülerInnen getestet, sozusagen, also Unterschiede von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde und einmal zwischen den SchülerInnen. Und die Unterrichtsstunden sind sozusagen genestet in den SchülerInnen. Das heißt, genau, dass zum Beispiel bei dieser Within-Student-Ebene, dass dann halt durch diese Tagebuchstudie geguckt wird, okay, was sagen die einzelnen Kinder jeweils zu den Unterrichtsstunden? Das heißt, Mathe war cool, Deutsch war es nicht, oder Mathe heute war cool, gestern nicht. Und dazu gibt es ja dann diese Ratings. Das ist die erste Messung. Das zweite Level, die Between-Student-Ebene, da wird halt geachtet auf die Unterschiede in den Ratings zwischen den SchülerInnen. So, und das sind halt verschiedene Varianzen, die durch das Design dieser Studie dann eben getestet und ausgewertet werden können. Häufiger ist es der Fall, dass die SchülerInnen in Klassen oder beziehungsweise die wiederum in Schulen genestet sind. Hier war das Beispiel von 2 Levels, einmal within classes. Unterschiede zwischen SchülerInnen innerhalb einer Klasse, dann die darüberliegende Ebene, weil es von sozusagen klein zu groß oder von fein zu grob geht. Level 2, between classes, Unterschiede zwischen Klassen. Und Level 3, between schools, Unterschiede zwischen Schulen. Ich glaube, das ist intuitiv auch so ganz gut nachvollziehbar, dass es halt eine immer größere, ein immer größerer Kreis wird, der immer mehr einschließt am Ende sozusagen. Genau, dann der Begriff Klumpenstichprobe. Das ist einfach eine Stichprobe, wo bereits bestehende Gruppen einfach so verwendet werden. Hat auch gewisse Nachteile, zum Beispiel eine gewisse Abhängigkeit der Messungen, die auftreten können, wodurch man dann wiederum innerhalb der Messung den Standardfehler durchaus unterschätzen kann, wenn man das halt nicht bedenkt oder beziehungsweise nicht statistisch dann rausrechnet. Genau, das haben wir schon. Dann haben wir die Intraklassenkorrelation. Da kann man dann gucken, wie ähnlich sich die Einheiten innerhalb eines Klumpens sind. Da wird dann ein bestimmter Anteil der Varianz, also die Varianz zwischen den einzelnen Klumpen. In diesem Fall hier ist es die Varianz zwischen den SchülerInnen zur Gesamtvarianz, also die Varianz, die Kinder aufweisen innerhalb der eigenen Messung, also der Messwiederholung sozusagen, der Unterrichtsstunden, also Kind 1, Mathe, Deutsch an zwei verschiedenen Tagen, das ist die eine Varianz innerhalb. Und dann haben wir die zweite Varianz, das ist eben zwischen den Kindern. Kind 1 sagt das, Kind 2 sagt das und so weiter. Und das dann alles zusammen ist die Gesamtvarianz. Und das ist einfach so ein Verhältnis, das kennen wir auch aus der Regression bzw. aus der ANOVA schon. Genau, das wird dann daraus berechnet. Dann haben wir hier, konkret in der Studie, habe ich einmal das Beispiel des ICC für das Interesse erleben. Da kam dann im Endeffekt für Mathe, Beispiel Mathe, kam ein Wert von 0,64 raus. Das entspricht dann 64% der gesamten Varianz im Interesse. Im Matheunterricht sind interindividuelle Unterschiede, das heißt die Unterschiede zwischen den SchülerInnen. Und der Rest, nämlich 36%, sind dann intraindividuelle Unterschiede, das heißt, das sind die Unterschiede sozusagen von Stunde zu Stunde innerhalb der Messung von den SchülerInnen. Genau. Ja, das so viel zum ICC. Dann haben wir noch zur Statistik bzw. zu den Tabellen, zu den Outputs der Originalstudie ganz kurz übergreifend und zusammenfassend, wie man so eine Tabelle liest. Exemplarisch haben wir hier Tabelle 3 der Originalstudie bzw. aus der Vorlesung Folie 18. Da sind die Markierungen schon drin, die ich gleich auch nochmal erläutern werde. Genau. In diesem Beispiel geht es dann um den Einfluss situationaler Merkmale. Da komme ich aber gleich noch drauf zurück. Erstmal ganz grundlegend, dieses Modell, was wir hier haben, basiert auf der Regression. Es ist hierarchisch, es ist linear, es ist nicht, also man kann es nicht eins zu eins vergleichen, es hat halt noch viel mehr Bestandteile. Aber ganz grundlegend, wir sehen oben die Fächer Mathematik, Deutsch, zweite Fremdsprache und direkt unter Mathematik steht Modell 1 und da haben wir ein großes B. Das große B ist der unstandardisierte Regressionskoeffizient. Der wird groß geschrieben, weil es eine multiple Regression ist. Wäre das standardisiert, dann hätten wir da auch kein B stehen, sondern ein Beta, das Symbol für Beta. In diesem Fall ist es aber ein B, daran erkennen wir, dass es unstandardisiert ist. Direkt daneben SE, das ist der Standardfehler. Genau, und da, wo oben steht ja Table 3, dann steht da, was wir benutzen. Und vielleicht kommt es dem einen oder anderen schon bekannt vor, dieses Linear Model, das kennen wir alle aus R, Modul 2, LM, wird dort benutzt für den Befehl für die lineare Regression. Vielleicht kann man sich das so ganz gut merken, dass es damit auf jeden Fall zusammenhängt, dass es eigentlich das auch ist, aber eben noch viel, viel mehr abbilden kann. Genau, so und dann zum Einfluss situationaler Merkmale haben wir einmal oben die AVs, die Interessen, Erfahrungen nach Fach, Mathe, Deutsch, zweite Fremdsprache und links sehen wir, da steht Predictor, das ist die UV oder der Prädiktor. Und da gucken wir jetzt auf das Within Student Level. Das ist der intraindividuelle Bereich mit den drei Unterpunkten. Und da können wir jetzt uns einmal die ersten Zahlen angucken, die unter dem B stehen. Für diese erste Zeile Autonomy, Supportive Climate. Da haben wir bei dem ersten B Punkt 2.5, bei dem zweiten Punkt 3.1 und dann wiederum Punkt 2.8 mit den drei Sternchen dahinter. Diese drei Sternchen, das sieht man auch unten und das wissen wahrscheinlich die meisten auch schon, bedeutet, dass es signifikant ist und zwar auf einem bestimmten Level. Das ist unten ausgeführt, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Jedenfalls sagt uns das, dass das autonomieunterstützende Klima über alle Fächer hinweg signifikant auf die Interessenerfahrung auswirkt. Das bedeuten diese drei Sternchen, dass das eben signifikant ist. Dann haben wir unten bei Explained Variance, also bei in der Prädiktorspalte, fast ganz unten, Lesson Level. Und das sagt uns etwas über den Anteil der aufgeklärten Varianz situationaler Merkmale. Also wie gut erklären situationale Merkmale die Unterschiede der Interessenerfahrung, weil den Begriff Varianz kann man theoretisch auch ersetzen durch Unterschiede. Das macht das Ganze ein bisschen greifbarer. Und das ist dann quasi in Prozent angegeben, also Punkt 1,9 bedeutet 19%. 19% der aufgeklärten Varianz wird durch die situationalen Merkmale aufgeklärt. Genau, so viel zu der Grafik und weiter mit der Diskussion.
Genau, also vielen Dank an der Stelle schon mal für diese, wie ich finde, sehr kompetente Erklärung dieser statistischen Details. Das hätte ich, glaube ich, so nicht hinbekommen. Auf jeden Fall danke schon mal dafür. Genau, so viel also zu den Zahlen und Daten und so weiter. Jetzt zur Diskussion, also was kann man aus diesen Ganzen dann so interpretieren? Unter anderem die Tatsache, dass wir in dieser Studie eine ziemliche Interessensschwankung am Ende feststellen. Das heißt, eine Variation im Interessenerleben von Stunde zu Stunde. Was das dann unter anderem bedeutet oder auch für die Implikation bedeutet, das klären wir später noch. Wir haben die situationalen Faktoren, die ja hier im Rahmen dieser Studie eine Rolle spielen. Die unterstützen die Annahmen der Self-Determination Theory. Das heißt, was haben wir festgestellt? Wir haben festgestellt, dass es ein höheres Interesseerleben in Stunden gibt, in denen die Lehrkraft ihre Perspektive übernahm und Bedürfnisse berücksichtigte. Das war also dieses autonomieunterstützende Klima. Wir haben ein niedrigeres Interesse in Stunden, in denen die Lehrkraft Zeitdruck ausübte und so weiter und so fort. Das sprach für dieses kontrollierende Verhalten und ein höheres Interesse, in denen die Lehrkraft gute kognitive Verarbeitung unterstützte. Das wiederum war diese kognitive Autonomieunterstützung, von der wir gesprochen haben. Das heißt, da hat sich eigentlich alles bestätigt, was wir auch vorher angenommen haben, beziehungsweise nicht wir, aber eben dann die Autorinnen und Autoren der Studie und eben dann auch das, was die Self-Determination Theory da sagen würde. Und genau, ich habe jetzt gesagt, da gibt es auch was für die Implikationen. Naja, wir haben gesehen, okay, Unterrichtsmerkmale variierten deutlich von Stunde zu Stunde. Das bedeutet ja eigentlich, dass man potenziell die Fähigkeit haben könnte und sollte, Schülerinnen und Schüler von Stunde zu Stunde neu zu motivieren. Also die Autorinnen und Autoren haben das ja so ausgedrückt, dass das die Beliefs quasi gechallenged hat. Jetzt sind wir wieder beim Denglischen angelangt. Also manche Lehrer und Lehrerinnen denken ja vielleicht, okay, die Schülerinnen und Schüler sind einfach nicht interessiert und können einfach nicht motiviert werden. Aber diese Ergebnisse suggerieren dann ja eher, dass die Tatsache, dass man eben doch die Chance hat, Schülerinnen und Schüler zu motivieren, weil es eben von Stunde zu Stunde abweichen kann. Was können wir über die individuellen Faktoren sagen? Wir haben herausgefunden, dass das individuelle Interesse, das Interesseerleben signifikant vorhergesagt hat, was dann auch einen Puffer darstellt gegen die motivational ungünstigen Lernsituationen. Also wenn ich ein individuelles Interesse für etwas habe, dann ist das auch ein Prädiktor für das Interesseerleben, was jetzt auch irgendwie logisch und intuitiv erscheint, wie ich finde. Wir haben keinen inkrementellen Effekt des Geschlechts auf die Interessenerfahrung und wir haben keinen Effekt des Vorwissens, also keinen Effekt der Noten. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend. Auf der anderen Seite, wenn man sich vielleicht so in die Schulzeit hineinversetzt, bei mir war es zum Beispiel so, wenn ich eine gute Note in Englisch geschrieben hatte, hat das nicht gleich bedeutet, dass ich irgendwie jede Stunde interessant fand, oder also jede Englischstunde interessant fand. Also das war nicht unbedingt damit gekoppelt. Genau, das kann man also zu den individuellen Faktoren sagen. Und bei den Limitationen, muss man aber festhalten, dass die Interaktion zwischen Person und Situation nicht betrachtet wurde, dass wir natürlich hier auch wieder nur ein korrelatives Design haben. Das heißt, wir wissen wie immer nichts über die Richtung. Also das Lehrerverhalten könnte auch einfach die Reaktion sein auf das Zeigen von Interesse und nicht umgekehrt. Und wir haben auch die Tatsache, dass es sich um Selbstberichte handelt, ja, was natürlich auch immer ein bisschen kritisch ist. Und letztlich, das habe ich ja vorhin auch erwähnt, geht es auch um die Stichprobe. Das heißt, wir hatten es hier mit Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zu tun. Also da muss man auch bedenken, dass die Generalisierbarkeit eingeschränkt sein könnte. Das eigentlich so von meiner Seite zu Limitationen. Hast du dazu noch was hinzuzufügen oder zu ergänzen?
Nein, nicht wirklich.
Genau, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, auch in diesem Fall und zu dieser Studie. Und dann hören wir uns vielleicht bei der nächsten Studie wieder. Danke und ciao.
Tschüss.